Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung. Hallo zu dieser Episode von der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Harald Heuss. Harald, danke für deine Zeit. Erzähl vielleicht einfach einmal ganz kurz, wie du zum Thema Fotografie gekommen bist und was du fotografierst.
Servus Martin, zunächst einmal danke für die Möglichkeit, dass ich hier was erzählen darf.
Sowieso.
Zur Fotografie im Allgemeinen, naja, das ist jetzt doch schon ganz schön, jetzt bin ich schon bald 55 gewesen. Also in dem Sinn ist es schon fast 40 Jahre her, dass ich zum ersten Mal eine Kamera, wow, also quasi eine Spiegelreflexkamera in die Hand genommen habe. Damals eigentlich eher so im Blumenfotobereich als solches ein bisschen tätig war, sie dann lange Zeit wieder weggelegt habe und mit der Berggeherei als solches dann wieder ein bisschen damit begonnen habe. Und im Konkreten seit dem Jahr 1992, das weiß ich ziemlich genau, denn da habe ich meinen ersten Tauchkurs gemacht, da war ich mir damals schon ziemlich sicher, dass ich gesagt habe, das, was ich da unter Wasser sehen will, das möchte ich auch gerne festhalten, irgendwie in Bildform, damals halt noch in Diaform, eklar, mit einer Motomarine. Und das war eigentlich nach dem Tauchkurs sofort meine erste Investition, so eine kleine Motomarine mir zu kaufen. Und das hat sich dann innerhalb von einigen Wochen sofort in einer Spiegelreflex, damals in einer F90 oder so, oder 801er oder
Nikon,
was auch
immer.
Nikon, ja, ja genau. Ja. Als solches dann erweitert und sofort mit Unterwassergehäuse dazu, Blitzen dazu. Und das ist dann gleich dort dann richtig angefangen mit der Fotografie.
Also du bist quasi gestolpert und unter Wasser aufgetaucht. Und
so in die Richtung, ja. Wobei, man stolpert sehr weit bis auf die Malediven, aber es war
Stolpern mit Flugzeug und dann raus.
Genau, ganz richtig.
Und dann bist du jetzt quasi bei Unterwasser hängen geblieben.
Ich bin definitiv bei Unterwasser hängen geblieben.
Was macht da so den Reiz aus?
Naja, du bist eigentlich als Mensch in einer Welt unterwegs, wo du eigentlich ja wenig
nicht
Zeit
so
hast.
Gehörst.
Ja genau, du gehörst dort wenig hin oder hast wenig Zeit, um dort zu sein. Mhm. Die Eindrücke sind sensationell. Dieses schwere, lose Unterwasser dahin gleiten, mehr oder weniger, oder es dahin trifft mit einer zarten oder starken Strömung, ganz egal. Verschafft dir ein Gefühl von Freiheit und da kommst du dann zufälligerweise mit Tieren und mit Landschaften in Verbindung, die sind einfach sensationell. Ob das im Süßwasser ist oder ob das im Salzwasser ist, ganz egal, ob das Kaltwasser oder warmes Wasser darstellt, das ist völlig wurscht. Das ist Island genauso interessant wie die Malediven, es sind die Buckelwale genauso interessant wie bei uns die kleinen Hechte oder irgendwelche Koppen oder irgendwelche Köcherfliegenlarven. Bei uns in den Bächen beispielsweise.
Köcherfliegenlarven.
Sowas kann man auch fotografieren, genau. Mit einem Supermakro, mit einem Makromate vorne drauf noch, geht das genauso.
Cool, warte mal, jetzt müssen wir das Ganze irgendwie aufrollen. Also, wenn du jetzt in Island bist, fangen wir mal da an. Das hat mich irgendwie so schockiert. Da denkt man dran, das ist ja voll kalt und so. Aber unter Wasser ist ja alles gleich, oder?
Glasklares Wasser. Dann kommt natürlich die Situation dieser Interkontinentalspaltentaucherei, wo du links Amerika, rechts Europa hast. Silfra-Spalte. Es gibt so eine Kontinentalspalte, wo man da entlang tauchen kann, da hat man wirklich links Amerika, rechts Europa, so quasi in der Hand, kannst so rüber touchen.
Okay.
Das sind so Dinge, die einfach dann auch fotografisch durchaus wertvoll sind, wo du sagst, du fotografierst den einen Taucher, der auf der linken Seite nach Amerika und auf rechts nach Europa greift. Aber dann gibst du da so Phänomene wie ein Algenbewuchs, du hast eigentlich ein blaues Wasser, 100 Meter Sichtweite.
Wirklich?
Und dann hast du einen Algenbewuchs, der ist in einem Neongrün. Und das Ganze in einem blauen Wasser. Und das vielleicht noch mit Sonnenstrahlen versehen. Es gibt einfach Bilder, die sind im Kontrast so unglaublich, dass man sagt, puff, natürlich hat das Wasser dort nur 3 Grad, aber trotzdem ist es sensationell.
Aber ist nicht, warte mal, zur Wassertemperatur, was ich so weiß, ist ja das ab einer gewissen Tiefe, ist ja das sowieso.
Naja, da wird man eines Besseren belehrt, wenn man dann in Island geht, beispielsweise, oder in der Arktis oder Antarktis, wo man sogar bei minus 2 Grad, nein, aber ich bin jetzt nächstes Jahr unterwegs.
Nein.
In Grönland, wo ich dann auch solche Temperaturen noch erfahren werde. Also bis dato wurde mein kältestes Wasser 3 Grad und 2,5 Grad im Baikalsee in Russland.
Macht ein halbes Grad einen Unterschied aus?
Man soll es nicht glauben, wie man jedes Grad spürt. Also wenn es ins Kalte geht, ist es dann schon sehr kalt. So, jetzt braucht man einen Trockenanzug mit einer guten mit einem guten Unterzieher und einer guten Unterkleidung als solches, teilweise sogar mit Heizung, sowas gibt es ja schon. Es gibt schon Heizungen. die man von draußen steuern kann. Mhm. So gesehen kann man eigentlich da dann locker eine Stunde oder sogar eineinhalb Stunden unter Wasser bleiben. Was normalerweise dann ohne eine Heizung nicht mehr so leicht möglich wäre.
Nein, das stellen wir frisch vor, ja. Und was ist dann, wenn man in Island oder in der Arktis oder wo er immer dann rauskommt und man freut sich so normalerweise, es wird warm draußen, dann kommt man raus und es ist nur kühler.
Es sind so die ersten 10, 15 Minuten, wo man sich dann umgezogen hat, im Endeffekt natürlich die, wo es wirklich kalt ist. Ja. Aber es wird dann automatisch besser, weil alle diese Schiffe oder wo man da immer gerade ist, hat man irgendwo entweder eine Heizmöglichkeit in der Nähe oder ein Schiff im Trockenraum dabei oder ähnliches mehr.
Und da ist wahrscheinlich genau wieder umgekehrt, dass jedes Grad Wärme einfach total cool ist.
Da ist es gar nicht so warm in Wirklichkeit, aber du kommst dann quasi von einer wirklichen Kälte raus und bist dann automatisch in 20, 25 Grad Wärme. Und das ist schon cool.
Das glaube ich. Jetzt ist ja vor der Wüde Einstieg, aber hast du Eis getaucht auch schon?
Ja.
Was ist da das Spannende?
Da ist es eigentlich.
Ich stelle mir vor, okay, du springst in ein Loch rein, unten ist kalt und du musst dann irgendwie das Loch wieder finden, oder?
Beim Eistauchen gibt es so zwei Geschichten, die man ein bisschen beachten muss. Eistauchen als solches ist nicht ganz ungefährlich, ganz einfach, weil du es richtig sagst, ohne Sicherung sollte man nicht reingehen, man sollte mit Seil gesichert sein und der Zweite sollte eigentlich draußen das Seil halten, dann gibt es am Seil gewisse Zeichen, dann heißt es dreimal ziehen, heißt alles ist in Ordnung, sechsmal ziehen am Seil, heißt er soll mir bitte rausziehen, es gibt irgendein Problem, gibt so Zeichensprache am Seil gewissermaßen und das ist ganz wichtig, dass man da in die Richtung der Sicherheit achtet, das ist ähnlich dem Höhlentauchen, eigentlich bist du in einem geschlossenen Raum, warum ist alles zu. Was beim Eistauchen so besonders macht, ist die Geschichte, es gibt zwei Eisformen. Es gibt das sogenannte Spiegeleis, also wo du wirklich so durch hinausschauen kannst. Das ist klares Eis, wo man von oben nur die Cracks, die Spalten sieht oder solches, wo man aber dann die Sonne durchkommen sieht, wodurch es dann unter Wasser zu ganz komischen und ganz wilden Eindrücken kommt. Da glaubt man, die Landschaft kommt von außen ins Wasser rein, man kann von unter Wasser nach außen fotografieren, hat aber trotzdem die Spalten mit drinnen, da gehen die Leute um drüber über den See. Ja. Das ist recht cool und recht witzig. Es geht überhaupt nicht um Tiefe dabei, sondern es geht fotografisch wirklich nur um diesen Bereich, wo man gerade schön rausschauen kann. Und dann gibt es das andere Eistauchen, wo es eigentlich, das ist 90% vieler Eistaucher gehen quasi normal Eistauchen und dann seht ihr, bei dem halt ein Meter Schnee drauf liegt und dann ist es eigentlich dunkel. Mhm. Und da hast du gerade noch diese Eisformationen, die sich unter Wasser dann auch bilden, wo sie ein bisschen so Platten verschieben, wenn Eis schon älter wird oder größer, also länger wächst.
Ja.
Dann gibt es ganz lästige Landschaftsbilder als solches auch.
Cool.
Aber eigentlich hast du es da mit einem relativ dunklen Szenario zu tun. Obwohl es zu Mittag reingehst, ist es dann eigentlich relativ dunkel. Das ist das, was mir nicht so fotografisch
nicht
so...
Wie weit sieht man da?
Da hängt es auch wieder davon ab.
Wie viel Schnee drauf liegt?
Nein, gar nicht. Sondern im Winter ist so, je nach See einfach. Jeder See hat seine Charakteristik, von den Sichtweiten her gesprochen. Mhm. Und es gibt Seen, die im Winter extrem klar werden, unter anderem der Attersee. Mhm. Es gibt aber manche Seen, die auch im Winter nicht klar werden. Beispielsweise, im Müllviertel oben die Resilocken, die wird im Winter auch nie viel mehr als wie 2 Meter Sicht haben als solches. Und im Sommer hat es nur 9 Meter. Also das verändert sich nicht viel. Normalerweise werden die Schwebeteilchen immer weniger, aber manche Seen haben halt einen ganz eigenen Charakter.
Ja, zu Schwebeteilchen kommen wir noch.
Zu den Schwebeteilchen, okay. Müssen wir leider noch kommen. Ja.
Aber bleiben wir noch beim Tauchen. Kann man im Fluss auch tauchen?
Oder Flusstauchen ist der Hammer schlechthin.
Wirklich?
Vielleicht weißt du ja, dass ich ein Buch geschrieben habe zu dieser Thematik.
Nein, ehrlich tauchen. Gesagt, nicht.
Bitte rausschneiden.
Nein. Genau.
Es gibt ein Buch, das nennt
sich ja, Tauchen. Sagen, ich habe gehört, du hast ein Buch geschrieben in Tauchen in Fließgewässer.
Mach einen Satz für dich vielleicht.
Das passt schon, es wird nichts geschnitten bei uns. Okay. Es gibt ein Buch, habe ich gehört.
Genau. Nämlich Tauchen in Fließgewässern, erschienen schon 2008 im Leinkamp Verlag, Steirische Verlagsgesellschaft, geschrieben und fotografiert von Gerald Kapfer und von mir, also zwei oberösterreichische Unterwasser- und Überwasserfotografen. Und da haben wir genau diese Thematik Flusstauchen ganz besonders beleuchtet. Es gibt bei uns, allein bei uns in Oberösterreich schon extrem viele Gewässer. Wir haben jetzt aber in Summe so ein, ich würde mal so fast sagen, um die 300 bis 400 Kilometer Tauchgewässer österreichweit und nicht nur österreichweit dokumentiert. Das ist ein Buch von über 200 Seiten, wo du jede Tauchstelle, die wir da dokumentiert haben, als solches auch GPS vermessen, dokumentiert siehst, in einer Karte als solches auch. Du findest die also auch jederzeit, kannst dich vorab mit deinem Auto oder mit jedem GPS-Gerät hin quasi navigieren. Und die Besonderheit ist ja, dass diese Fließgewässer gar nicht so weit weg von einer Straße sind, also relativ leicht erreichbar sind. Ja. Wir haben das Buch auch so geschrieben, dass das jetzt nicht für einen Crack nur erreichbar ist, sondern eigentlich für jedermann, der gerne mal was anderes sehen möchte. Da ist das Weißenbachtäue, die Enz oder die Traun genauso mit dabei, aber rein theoretisch Gewässer wie die Socha oder die alte Elisabeth oder teilweise auch die Donau und ähnliches mehr oder die Mur in der Steiermark.
Cool.
Und es sind so in Summe 30 Gewässer, die wir da festgehalten haben. Und deswegen zur eigentlichen Frage zurückkommen, Flusstauchen ist das Erlebnis aus meiner Sicht schlechthin. Mir gefällt mittlerweile Flusstauchen um einiges besser als Tauchen im Stillen.
Weil es spannender ist.
Weil sie sich ständig verändert. Weil du zumeist, ich sag mal zumeist, wenn es nicht gerade Schmelzwasser ist, zumeist die schönsten oder schönere Sichtweiten hast.
Sichtweite ist ein gutes Thema. Jetzt ist meine Donau so blau. Ist die Donau blau?
Kann dir Bilder von der Donau zeigen. Das siehst du über auf meiner Facebook-Seite. Mhm. Da sind ein paar Bilder von der Donau drinnen, wo du nicht glauben würdest, dass das die Donau ist.
Wirklich?
Allerdings natürlich fotografiert im April. Ja? Mhm. Also das ist so quasi das Ende des Winters. Mhm. Wo ich weiß, dass halt lang vorher es zu keinen großen Niederfällen gekommen ist und Niederschlägen gekommen ist. Ja. Und damit das Wasser relativ klar bleibt oder sogar noch klarer wird. Und da gibt es in der Nähe von Steyrek, Luftenberg bei der Abzweigung da, gibt es eine Stelle, das ist so eine Seitenarm von der Donau, da hast du sensationelle Sichtweiten, kannst in einen Biberbau reintauchen und vieles mehr, also wirklich cool, wirklich cool. Und dann eben noch teilweise diese Wurzeln, die so ins Wasser hinein ranken dann, die sind dann noch so verhängt mit so Schleimalgen drauf. Für manche ist das grauslich, für manche ist das aber auch fotografisch der Hammer, weil das einfach so mystisch ausschaut. Mhm. Und mit einer leichten Strömung bewegt sich das dann auch so ein bisschen noch und dann siehst du die Sonne, wie sie reinstreut auf die Geschichte. Also ganz ein tolles Szenario. Quasi mitten unter Anführungszeichen in Linz, aber doch relativ nahe bei Linz.
Ja, da habe ich zwei Fragen, oh Gott. Wie komme ich da wieder zurück? Frage Nummer 1. Fangen wir mit dir an. Ich habe gehört, dass man in der Donau voll aufpassen muss beim Schwimmen, dass man dann irgendwie, dass viel Strömung ist. Also ich komme aus dem Salzkammergut, dort kenne ich Traunsee und Attersee zum Baden.
Ja, da habe ich lang gelebt da in der Gegend.
Ja, cool. Mhm. Und jetzt habe ich mir gehört, nicht in der Donau, wenn du nicht auskennst, weil es ist gefährlich. Ist so und warum?
Also die Tauchgeschichten, die jetzt meine zielen auch nicht auf die Donau ab, dort wo Schiffsverkehr ist, sondern meistens auf die Seitenarme. Mhm. Und in den Seitenarmen ist es sehr ruhig. Mhm. Da gibt es zwar Fließgewässer in den Seitenarmen, man merkt da schon eine Strömung, aber die ist bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was man draußen hat auf dem großen Fluss. Also im großen Fluss würde ich dort nicht tauchen. Was anderes ist es dann schon wieder in Richtung Wien runter, wenn es dann auch wieder in die Altarme hineingeht und ähnliches mehr. Mhm. Da kann man sensationell ruhig tauchen. Das ist fast wie in einem stehenden Gewässer.
Okay.
Ja. Aber jetzt im Schiffsverkehrbereich auf keinen Fall. Also dort bitte nicht tauchen. Bitte alle, die dazuhören, bitte dort nicht tauchen gehen. Aber diese Seitenarme, die so ein bisschen reinversetzt sind und wo man dann auch schon sowas wie einen kleinen Urwald erkennen kann oder eher so von Biber gefällte Bäume finden kann, das ist genau der Bereich, wo man tauchen kann.
Das ist das Erste. Und die zweite Frage ist, schaust du, wenn du tauchen gehst, auf irgendwelche Apps so Sonnenstände an und berücksichtigst das?
Da gibt es übrigens ein wunderbares Foto-Sonnenstands-App, das nennt sich Foto. Müsst ihr dann noch nachschauen, aber das habe ich bei mir
im Handy. Ich verwende zum Beispiel Sun Surveyor.
Okay. Sun Surveyor kenne ich jetzt nicht, aber das heißt, ist das so ein braunes App, heißt Foto, wie Merch so in die Richtung. Mhm. Können wir dann nochmal nachschauen.
Genau.
Und das kann ich wirklich empfehlen, weil mit dem habe ich gerade erst vor kurzem beispielsweise Tauchgänge gemacht an einem Wasserfall, wo es genau ein Zeitfenster von einer Stunde gegeben hat, wo die Sonne hinkommt. Umso später im Jahr, desto schwieriger wird es halt mit der Sonne, weil es immer flacher wird. Das hat genau funktioniert. Und deswegen kann ich das auch wenn ich den Namen gerade nicht parat habe, kann ich das empfehlen.
Ja. Cool.
Und das würde ich ja bei gerade Positionen verwenden. Wir machen ja eine beispielsweise auch in Chile jetzt so eine Geschichte, wo ich genau weiß, zu welcher Zeit und Tageszeit ich dort tauchen soll und kann, damit ich gegebenenfalls auch Sonne in den Kratersee beispielsweise auf 6000 Meter habe. Also das möchte ich schon auch so weit im Vorhinein wissen, wenn ich da schon mal dort bin. Und das ist bei uns genauso relevant in den Alpen, wo es dann Kerbteller gibt, wo dann Sonnenstände ganz wichtig sind. Weil
was ist ein Kerbteller?
Das ist ein tief eingeschnittenes Teu. Und sobald die Sonne
quasi... Kerbteller, verstanden.
Kerbteller.
Schon klar. Okay, jetzt kommen wir schon langsam zum Fotografischen. Auf was muss man aufpassen, wenn man unter Wasser fotografiert? Ist es so, ich nehme einfach meine Kamera, springe rein, habe vielleicht ein bisschen vorher Unterwassergehäuse dabei und bin glücklich oder soll ich noch ein bisschen mehr beachten?
Die Reihenfolge wäre nicht schlecht, also Kamera haben und dann schauen, ob ein Unterwassergehäuse da ist, kann ein bisschen nach hinten losgehen. Nein, also was soll man beachten? Es ist schon gut, wenn man grundsätzliche Fotokenntnisse als solches hat. Also einfach reinzugehen ins Wasser und zu sagen, so, jetzt mache ich das einmal und schau mal, was da unter Wasser passiert. Programmautomatiken funktionieren definitiv gar nicht.
Oder vielleicht noch einen Schritt kurz vor Druck. Kann ich ja, ohne dass ich ein Tauchausbildung habe, Unterwasserfotografieren.
Das wollte ich jetzt gerade noch ergänzend okay. sagen dazu. Das wollte ich gerade noch ergänzend sagen dazu. Die Tauchfertigkeit ist ganz, 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 ganz wichtig dabei. Mhm. Du solltest einmal mit der Taucherei, mit dem ganzen Equipment, das du ja mit dabei hast, und das sind meistens 40 bis 50 Kilo schweres Equipment, wow. Doppelzehnerflaschen oder Zehnerflaschen, 15er-Flaschen, mhm. viel Blei dabei, schwerer Anzug. Du bist so in Summe um mindestens 40 Kilo schwerer als normal. Mhm. Und unter Wasser ist das dann alles neutral tariert, mit einer Luft, mit einer Jacket, mit einer Luftweste, mhm. und das solltest du automatisch bedienen können und dann eben noch nebenbei fotografieren. Also mhm. eigentlich sollte dich das gar nicht mehr kümmern. Das heißt, gutes Tauchen ist einmal Voraussetzung.
Ja, wie viele Stunden ist man da dabei? Also Taucherfahrung, dass man sagt,
also ich würde sagen, idealerweise so nach den ersten 200 Tauchgängen, danach könnte mhm. man so, mit einer kleineren Kamera kann man schon wesentlich früher beginnen. Aber mhm. sobald es in Spiegelreflex, zwei Blitzedimensionen geht, lange Blitzarme und ja. ähnliches mehr. Wo es dann einfach auch schwerer wird mit dem Einrichten und mit dem Nachdenken und mit, es wird ja alles nur manuell betrieben, es mhm. wird ja nichts, also TTL, kaum TTL, ja. minimaler Bereich, nur im Makrobereich TTL, sonst alles manuell. Mhm. Und da wird es dann ein bisschen komplexer und deswegen ist da die Tauchfertigkeit schon wirklich vonnöten. Mhm. Ja, und wie gesagt, wenn man so Grundkenntnisse oder zumindest gute Kenntnisse der eigenen Kamera hat, man sollte auch sich dessen bewusst sein, dass man weiß, wo alle Knöpfchen sind, wo alle Funktionen sind und ähnliches
ist, genau, mehr. Knöpfchen, die sind ja dann so riesengroß.
Nein, die sind gar nicht so groß. Das Ding ist zwar relativ ja. groß, das geht relativ für Drehen, aber ich habe selbst da Nikon 800 und ein 700er, also beide jeweils im Gehäuse. Das ist natürlich ein bisschen größer als
das. Aber das braucht man, dass man es erwischt unter Wasser, oder?
Das braucht man, dass man es ja. erwischt, ja genau. So ein Gehäuse braucht man auf jeden Fall, dass man es erwischt. Mhm. Aber man braucht eigentlich nicht alle Funktionen. Ich selbst verwende Subal an der Waterhousing. Das ist übrigens eine oberösterreichische okay. Firma. Die ist in Steierzhaus. Mhm. Bietet mir den Vorteil, wenn ich mal einen Service oder was habe, gleich nach perfekt. Steyr zu fahren. Ja. Von Linz oder von Kramerstetten nach Steyr ist nicht weit. Die bieten Gehäusetypen an, bei denen wirklich jede Funktion, die die Kamera anbietet, jede Funktion ansteuerbar ist.
Was man wahrscheinlich nicht braucht.
Was du, wie du ja selbst weißt, bei deinen Kameras oft auch nicht brauchst, sondern ja. ich sage mal im Wesentlichen Plus-Minus-Korrektur, Blende, Zeit und ähnliches mehr, manuelle mhm. Einstellungen und je nachdem, wie weiß wo, wenn überhaupt Zoom eingesetzt wird, nur Zoom-Ringe und mhm. ähnliches mehr. Und das war es dann schon im Wesentlichen, denn der Rest geht alles, wird sowieso manuell dazugestellt, nachdem ich eigentlich nichts automatisch mache.
Ja.
Also wie gesagt, Grundkenntnisse in der Fotografie sollten vorhanden sein, die Kamera sollte ich automatisch schon beherrschen, ohne dass ich nachdenken muss, wissen auch, wo welcher Knopf ist, weil das wird ja dann unter Wasser genauso vorgesetzt. Ich muss auch wissen, wie weit der Blitz gehen kann,
genau.
aufgrund der Licht.
Soll man am Blitz mit haben unter Wasser?
Zwei Blitze. Also ich würde mal sagen, mindestens einer. Da gibt es zwei Philosophien. Da gibt es ganz hervorragende, weltweit tolle Fotografen, die sagen, einer reicht voll auf. Einfach um akzentuiertes Licht wo einzusetzen.
Aber wahrscheinlich so, nicht so wieder Bereich. Aufsteckblitz von vorn, sondern halt
seitlich links, rechts. Positioniert. Also je nachdem, ob du jetzt einen verwendest, dann bei einem Blitz kannst du durchaus von oben kommen, das Blitzlicht, etwas zurückversetzt, hinter der Motivebene, damit eben diese bösen Schwebeteilchen ausblende, so weit wie möglich. Denn alles, was ich von vorne anblitze, habe ich automatisch dann mit am Bild drauf. Mhm. Und wenn da Schwebeteilchen mit vorne dabei sind, zentral angeblitzt, dann ist es nicht gut. Das heißt, der Blitz sollte vom Motiv möglichst weit weg sein. Fast ein Meter ist Mindestentfernung und dann möglichst hochgeführt werden. Damit, wenn die bösen Schwebeteilchen da sind, dann so quasi von oben anblitzt werden und nicht von vorne. Mhm. Weil wenn es von oben anblitzt werden, hat man dann nicht mehr die, dann sieht man es nicht mehr so stark oder sieht man es vielleicht gar nicht mehr.
Gibt es irgendwo, ist die Mehrzahl von Wasserwässer?
Gewässer.
Gibt es irgendwo Gewässer, wo man sagen kann, da sind keine oder wenig Schwebeteilchen oder genau umgekehrt?
Wir haben über Island vorher gesprochen, das ist so definitiv ein dort gibt es einen Gewässertyp. Aber bedingt dadurch, dass das Gewässer so kalt ist, wächst da relativ wenig, auch trotz der angesprochenen leuchtenden grünen Algen, die es da gibt drinnen. Aber das sind so Fadenalgen, die am Boden liegen. Da wächst sonst nichts. Das ist ganz, ganz spannend, ganz interessant. Es gibt aber dort sehr wohl auch braune Flüsse, wo definitiv überhaupt gescheite Sicht ist. Aber es gibt halt viele tolle Plätze, wo es gute Sichtweiten gibt.
Also es hängt vom wahrscheinlich Fließgeschwindigkeit.
Naja, es hängt ein bisschen auch von der Temperatur ab, umso kälter Gewässer ist, das Süßwasser, Süßwasser umso kühler ist, desto leichter oder desto eher ist es klar. Mhm. Ist nicht unbedingt so, aber es ist zumeist so. Mhm. Es gibt auch kalte Teiche im Waldviertel oben in Litschau, wo ich schon mal zum Fotografieren war für ein wissenschaftliches Projekt, wo wir Moostierchen fotografiert haben, wo du genau 2 Zentimeter gesehen hast und dann musst du dann drinnen noch Bilder machen und fotografieren und du siehst deine eigenen Finger nicht vor der Kamera und ähnliches mehr. Also da habe ich dann die Finger genommen zur Kamera, um mich dann zum Moostierchen vorzucatchen irgendwie und da dann mit Blitzen. Da macht es, das wird dann ein wenig schwierig in der Fotografiererei. Aber generell, naja, ist es so, dass man kann es jetzt nicht kategorisieren, was so quasi, wann ist ein Gewässer von der Sicht her schlecht oder wann ist es immer gut, aber es ist so, normalerweise umso kälter, desto klarer.
Mhm. Okay. Also jetzt nicht Süßwasser, Salzwasser, coole Insel, warm und...
Im Salzwasser gibt es natürlich... Es gibt da im Salzwasser durchaus trübere Gewässer, aber zumeist ist es im Salzwasser klarer. Das sieht man bei meinen Bildern, die du da von Facebook her beispielsweise schon gesehen hast. Da hast du es zumeist mit Sichtweiten von 15 bis 20 Meter zu tun. Und wenn es dann ganz toll ist, nicht, je nachdem wieder wo. Oder haben wir ein Beispiel, da kann ich dann noch ein Beispiel bringen. Mhm. Da sind die Azoren beispielsweise so ein Beispiel, wo du dann wirklich sagst, 40, 50 Meter Sicht. Warum? Wow. Weil es dort schon wieder kälter ist, weil dort nicht so viel... auch Algen als solches und auch nicht so viel Korallen als solches wachsen, sondern eher halt nur Getier unter Anführungszeichen, das halt gewisse Temperaturen aushält. Auf den Azoren ist es 18, 19, 20 Grad warm, das Wasser, hingegen auf den Malediven oder Indonesien oder Philippinen hast du das mit knapp 30 Grad warmem Wasser zu tun, wo es natürlich viel mehr Spawning gibt, also viel mehr Eiabgabe so quasi ins Wasser hinein und das sind ja letztendlich Schwebeteilchen.
Okay, Schritt zurück zum Blitz. Warum braucht man einen Blitz? Oder ein oder zwei?
Na, es ist ja so, dass das rote Licht irgendwann einmal so ab 3 Meter eigentlich unter Wasser nicht mehr vorhanden ist, das von außen so quasi uns allen bekannt ist. Das aufgrund der Brechung, der Lichtbrechung, gibt es unter Wasser so ab 3 Meter eigentlich kein rotes Licht mehr. Mhm. Alles hat somit eigentlich eine eintönige Farbe. Bring ich ein eigenes Licht mit rein, sprich einen Blitz mit rein, kann ich diese wunderschönen, wunderbaren Farben, die es in der Welt da unter Wasser gibt, einfach auch wieder spiegeln, wieder bringen. Das heißt, dann sieht es wirklich so aus, wie man es halt so kennt, mit Clownfisch, orange-weiß, in einer Anemone drinnen, die halt auch noch blitzblau außerblitzt oder was auch immer, oder rot außerblitzt. Also da gibt es ja, ich glaube, ich bin sowieso der Meinung, dass die ganze Farbenlehre eigentlich unter Wasser erfunden worden ist, weil es, was es da an Farben gibt, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und diese Farben bringst du dann einfach mit dem eigenen Licht, das du mitführst, am besten.
Wie weit kann man da blitzen?
Naja, Lichtweg sollte eigentlich 3 Meter nicht überschreiten. Damit ist es dann schon wieder zusammengerannt. Deswegen brauche ich dann eher, wir reden bei Weitwinkelbereichen meistens von 180 Grad Fischei. Mhm. Ja, und brauche daher aus meiner Sicht da durchaus eher 2 Blitze als wie nur einen. Okay, damit ihr halt beide, die jeweils so 100 Grad ausleuchten können, dass möglichst alles ausleuchtet. Du wirst es nie ganz schaffen, aber es sollte idealerweise so, dass du halt möglichst viel von deinem Querschnitt quasi im Bild zum Beispiel quasi dann auch ausleuchtest. Deswegen würde ich eher empfehlen 2 Blitze, wenngleich es mit 2 Blitzen immer schwieriger ist als mit einem Blitz. Ich fotografiere zwischenzeitlich auch immer wieder mal mit einem Blitz und das reicht durchaus. Mhm. Und du erkennst halt dann schon ein bisschen eine Lichtgebung, wo du sagst, das ist da wichtig, da hast du das Licht hingeführt und dann gibt es halt Bereiche, die sind dann nicht mehr ganz so wichtig, da ist halt dann schon weniger Licht. Mhm. Das kann durchaus was hervorheben. Das ist eine Frage dessen, wie man was darstellen möchte.
Das ist vielleicht auch cool. Ich bin es ja gewohnt, wenn ich jetzt irgendwo im Studio bin, so außerhalb vom Wasser im Normalfall, da stößt halt das Licht dahin, du weißt, du kannst dahin gehen und fotografierst die Person vor der Kamera, die genau dort steht. Und wie ist das so im Wasser? Weil du bist ja immer irgendwie so herum. Du
bist entweder sowieso ständig unterwegs und das, was da noch dazukommt, ist, dass ich ja mit Tieren unterwegs bin, da unter Wasser, die sich so schwer dirigieren lassen. Also ich kenne sie zwar teilweise mit Vornamen schon, aber trotzdem folgen mir die nicht. Ja. Das heißt, du hast das dann da immer wieder mit meckelnden Situationen zu tun, ob das jetzt irgendwelche bei uns im heimischen Gewässer, weiß nicht, ob das Saiblinge sind oder Forellen sind. Es gibt halt so gewisse, du kennst die Tiere eine Zeit lang und du kannst sie beobachten und es gibt Verhaltensmuster bei den Tieren, wo du sagst, irgendwann einmal muss es sein Maul aufreißen, du musst halt bis zu einer 45 Minuten warten, bis es sein Maul aufreißt, aber dann reißt es irgendwann einmal auf, weil das automatisch bei jedem Fisch irgendwann einmal davor ist. Und wenn er dabei auch noch ruhig liegen bleibt, dann kann man sich da ganz zart und langsam annähern und wenn man es idealerweise im Vorhinein schon richtig eingestellt hat, braucht man dann nichts mehr verändern und verscheucht dann den Fisch auch nicht, wenn man plötzlich wieder zu seinem Blitz aufgreift. Und somit ist eigentlich trotz allem sehr viel im manuellen Bereich zu machen und mit Voreinstellungen zu machen. Und wenn ich es dann korrigieren muss, dann muss ich es halt wirklich korrigieren. Ja. Dann gibt es halt noch die Möglichkeit, mit den Fingern an Blende und Zeit zu arbeiten oder an der ISO. Aber im Wesentlichen am Blitz solltest du dann nicht mehr rausgreifen, weil das verscheicht die Viecher wieder.
Ja, cool. Vom Weißabgleich, wenn du
Was grundsätzlich eigentlich automatischerweise obgleich, weil du ja dann sowieso über Photoshop im weiteren Verfolge, du musst teilweise über Photoshop dann wirklich den Weißabgleich korrigieren. Mhm. Weil du hast die Zeit nicht, dass du unter Wasser auf unterschiedliche Bereiche jetzt so manuell schnell einstößt, ja, und da mit Grau oder, ja, ähnlichen Karten arbeitest. Da ist einfach die Geschichte die, dass du zunächst einmal schaust, dass du das Bild machst und dann im Nachhinein und im Nachhinein, ja, im RAW dann im Endeffekt, ja, den Weißabgleich dazu, genau, stößt, sodass es möglichst passt.
Mhm. Mhm. Cool.
Das ist bei den Buckelwahlen zum Beispiel, bei den Bildern, die du vorher schon gesehen hast da von mir, auch so ein Thema. Da ist es noch dazu so, dass du ja leider keinen Blitz verwenden darfst, weil du sonst damit die Viecherl verscheuchst. Also das ist per Verordnung, per Gesetz in diesem Marine Park. Okay. Also sprich, da gibt es weder Lampen noch Blitze, die da verwendet werden dürfen, weil die würden die Tiere quasi zu sehr aufregen. Mhm. Elektromagnetische Spannung in einem Blitz drinnen, das merken selbst Haie, das ist definitiv so. Also ein Hai haut ab, wenn du ihn anblitzt als solches, dann reißt ihn richtig. Und
wirklich?
Das ist eigentlich nicht so stark gewünscht. Faktum ist, ich habe jetzt auch auf den Bahamas in diesem Jahr nur mit Blitz fotografiert. Das ist halt, irgendwann mal sind sie es dann nicht gewohnt. Mhm. Aber bei Buckelwalen ist es so, dass es einem gar nicht erlaubt ist. Mhm. Auch bei Pottwalen war es nicht erlaubt. Beispielsweise da kannst du dann im Nachhinein eigentlich gar nichts anderes tun, als im Endeffekt im Nachhinein das übers RAW einigermaßen hinzubringen, okay, weil sonst ist alles blau-grau. Oder blau, mehr blau wie grau.
Ja. Mhm. Wenn man das erste Mal mit einem Wal taucht, ich habe es noch nie gehabt, das Erlebnis, was ist das für ein Gefühl?
Sensation. Ich kann es nur auf den Punkt bringen. Es ist eine Sensation, du wirst demütig. Es ist, man kann sich das nicht vorstellen, man selber ist vielleicht 1,80, 1,85 oder irgendwas groß, mhm, und dann schwimmt neben dir auch so ein Säugetier, aber es, für die kommt es ja trotzdem vor wie ein großer Fisch. der ist 20, 25 Meter lang. Der hat einen Durchmesser, da kannst du stehen drinnen und die Hände noch aufgeben und du bist noch immer nicht, und fasst noch immer noch nicht den Raum ab. Also es ist einfach ganz was Gewaltiges. Mir geht's heute noch gerade beim Buckel. Mhm. Ich bin extrem gern mit Walen unterwegs, weil ich war jetzt schon 5-mal mit Walen und gehe 2018 wieder 2-mal auf Waltour als solches. Also, mhm, das ist definitiv das schönste Erlebnis, was man sich vorstellen kann. Und ich habe jetzt schon viel gemacht. Wie gesagt, ich war viel mit Hainer unterwegs und eigentlich
ist mehr. Ja, bei Hainer haben wir irgendwie so weißer Hai und so die Gedanken.
Ja, einen weißen habe ich noch nicht gehabt. Das gebe ich ja zu, ich hatte noch keinen weißen bis dato, aber so die anderen, so mit Hammerhai und Hammerhai-Schulen, mhm, und ähnliches mehr, das hatten wir jetzt gerade da, mhm, auf den Bahamas und Bimini. Die waren ganz neu zum Angreifen, also die sind die direkt auf die Kamera zugeschwommen, aufs Gehäuse, angestoßen am Gehäuse, haben so richtig Platsch gemacht und ähnliches mehr. Also die sind ganz, ganz neu hergekommen. Zum Beginn hast du nur, du hast immer einen Respekt, aber, mhm, zu Beginn denkst du nur, hoppsa, das ist aber sehr neu gewesen, ja, ne? Und umso mehr du und umso länger du drinnen bist, mhm, desto mehr willst du eigentlich, dass sie bei dir anstoßen wird, desto cooler werden dann auch die Bilder.
Ja. Umso näher sie. Wie lange ist da so ein Tauchtrip-Ding?
Also so ein Tauchgang dauert um die, also jetzt ein Tauchgang dauert um 60 Minuten meistens. Okay. Und der Trip dauert, je nachdem, was man so bucht, aber eine Woche mindestens.
Mhm. Und da sind dann, fährt man da mit den Booten die Haie nach? Oder sind
da fährt man mit den Booten noch raus, genau, fährt man mit den Booten, mhm, zu gewissen Tauchstellen hin, da taucht man dann ab und dann kommen die Haie automatisch her, weil sie neugierig sind.
Ah, praktisch. Wie man das normalerweise, wie gesagt, Weißer Hai und so, der Film Weißer, mhm, Hai, wo wir alle wahrscheinlich das total falsche Hai-Bild haben.
Definitiv.
Also ist jetzt nicht so, dass man sich ganz vor Haien fürchten muss.
Respekt ist immer gut.
Ist klar.
Respekt immer, ist immer gut, definitiv gut. Ja. Als Fotograf hast du unter Wasser sogar den Vorteil, dass du eigentlich ein Ding zwischen dir und dem Hai hast. Ein relativ großes Ding bei mir in dem Fall, mhm, weil ich sage, das ist sogar was, wo ich den Hai ein bisschen abwehren kann, wenn er wirklich jetzt zu nahe käme oder ähnliches mehr.
Ja.
Sowas hatte ich auch schon, wo ich wirklich die Kamera ein bisschen vorgeschoben habe und dann über ein Domboard so quasi, über die Glaskuppel, ja, die da vorne drauf ist, den Hai ein bisschen zurückgeschoben habe. Das kommt immer wieder vor, einfach auch, weil er dann nicht mehr scharf stellen kann, nicht? Weil du hast ja gewisse, ja, Mindestabstellen. Ja.
Nein, Stellgrenzen.
Genau. Nein, Stellgrenzen als solches. Da geht's ja nicht mehr und du musst den Hai ein bisschen zurückschirmen. Und dann, okay, geh ein bisschen zurück, damit ich das Foto machen kann, ne? Ja, so in die Richtung. Und es gibt da beispielsweise auf den Bahamas ist es so, dass alle Taucher so einen Plastikstock mitkriegen. Mhm. Der ist jetzt nicht dazu da, um den Hai zu schlagen oder ähnliches mehr, sondern ist einfach nichts anderes wie eine Distanz, wie eine Barriere. Sobald du den so quasi in den Sand setzt oder vor dir hältst, diesen Plastikstock, und der käme daran an, ist der Hai automatisch abgeschreckt. Du brauchst ihn gar nicht berühren. Mhm. Wenn er da irgendwie ankommt dran, ja, mhm, dann ist das für ihn automatisch eine Distanz oder ups, so, dann biegt er von selbst schon ab.
Mhm. Cool.
Cool, ja. Also, schaut lächerlich aus, so ein Stockerl, ja, so ein Stöckerl im Endeffekt, muss man sagen, aber ist eine absolut wertvolle Geschichte, vor allem für die Leute, die Und da hatten wir auch Leute schon dabei auf den Bahamas, die halt ein bisschen zögerlich sind noch am Anfang, die vor den vielen Haien ein bisschen Angst haben.
Was heißt viele Haie?
Naja, da sind dann schon so 40, 50 Stück lang die da und die sind halt dann so 3-4 Meter groß auch, als solches die sind. Die sind schon groß und gut und toll. Und das wudelt da so, wudelt regelrecht.
Und du bist mittendrin und...
Das ist cool. Und da sind auch dann zumeist eben nur Fotografen beieinander, weil die wollen das ja. Da wird es dann schon eher schwierig, dass man den Hai freistellt, weil irgendwo dann wieder ein Blitz von einem Nachbarfotografen einer schaut und ähnliches mehr.
Und wie ist das da beim, von der Brennweite? Was nimmt man da normalerweise?
Also wie gesagt, Brennweite 180 Grad, also 2,8er Fischei von Nikon, und in dem Fall 16 mm Brennweite ist das. Und ich bin da eigentlich kompromisslos. Ich verwende entweder Fischei oder Makro. Es gibt schon so Zwischendinge auch noch. Und ich hab in unterschiedlichen, sagen wir mal, von 15, 35er, 10, 24er von Nikon beispielsweise auch, oder 12, 24er von Nikon auch als solches. Setze sie aber ungern ein, weil sie einfach, du merkst dann einfach, dass du mehr Wasser zwischen Linse hast und um Tier hast, und es ist die Brillanz nicht mehr so groß. Ich bin also eher der Verfechter, lieber möglichst nahe ran ans Tier und dann halt mit dem Fischei fotografieren. Auch mit dem Risiko, dass es zu klein drauf ist, dass es dann im Endeffekt ausschaut wie ein Clownfischerl. Also ich habe von den Walen, weiß ich wie viele Fotos, wo ich halt unter Wasser unter der Meinung bin, jetzt drucke ich mir ab, für definitiv nichts, weil sie einfach zu weit weg sind. Die schauen dann aus wie eine Forelle.
Die 36 Megapixel von der D800
dann an. Ja, aber trotzdem, das kannst du schmeißen. Also du musst wirklich ran an das Tier und das ist gut. Und deswegen ist für mich dann die Alternative, gleich dann ein Makro zu verwenden. Dann gibt es halt nur noch Bildausschnitte von einem großen Tier. Oder dann mit der Makromat, das ist eine Vergrößerungslinse, die du unter Wasser draufklappen kannst.
Du nur mal, weil Objektiv wechseln ist wahrscheinlich nicht so klug. Objektiv
wechseln geht nicht. Ne? Du kannst Kamera wechseln, du kannst zwei Kameras mitnimmst. Es hat recht ein Gerödel unter Wasser. Wir haben ja vorher noch gesprochen, du bist eh schon schwer und dann hast du so drum hinter dir, das du nachziehst.
Also, ja. Verwendest du irgendwelche motorisierten Hilfsmittel, dass du irgendwo hinkommst, oder verschreckt?
Also ich nicht, aber es gibt sowas, es gibt Scooter als solches, die man da verwenden kann, um auch größere Bereiche unter Wasser als solches abzufahren. Das ist wie ein kleines Unterwasser-Moped, kann man sich das so vorstellen, wo man auch durchaus Kameras draufhängen kann. Das geht, ich verwende sowas nicht, aber manche verwenden sowas sehr wohl, um einfach größere Bereiche abzutauchen. Bin jetzt nicht der große Freund von diesen motorisierten Dingen, aber durchaus denkbar.
Tut mir leid, oder hin. Das ignorieren wir jetzt einfach weg. Cool. Wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, tauchen, sagst du, du fährst schon mit Schiffe hin oder mit Booten halt, Dinger nach. Wie schaut's aus, wenn du irgendeinem See am Berg fährst? Weil du schleppst ja wahrscheinlich da nicht mit dem Rucksack eine 40 Kilo Ausrüstung mit, oder? Wie macht man das da?
Doch schon, es gibt ja durchaus zwei Varianten. Ja. Doch schon, die eine Variante mit doch schon, oder sogar drei Varianten. Also sprich eben die Variante, wirklich alles hinaufzutragen oder halt auf zweimal zu tragen.
Nein.
Auch machen wir immer wieder mal. Ja. Wo es mir halt so wichtig ist, dass wirklich das große Gerödel dabei ist. Die zweite Variante ist, nicht trocken zu tauchen, sondern nass zu tauchen und somit ein Gewicht zu sparen. Ja. Und damit wird es halt kälter, die Tauchgänge automatisch kürzer. Ja. Und die dritte Variante ist, entweder sowieso motorisch so weit wie möglich, also mit dem Motor, mit einem Auto oder was auch immer, so weit wie möglich hinzufahren. Oder das, was wir auch immer machen, ist Helikopter mit einem Satz von Hubschraubern halt im Endeffekt das Helidiving als solches durchzuführen, dass ich mich dann wirklich rauffliegen lasse. Und das ganze Equipment rauffliegen lassen und dann oben einfach die Seen betauche. Und das ist ja was, was wir schon seit 15 Jahren machen. Gerald Kapfer, der auch das Buch geschrieben hat, wir gemeinsam. Wir beide organisieren auch das Helidiving. Das ist so zweimal im Jahr, das wir durchführen. Cool. Bei dem wir in einen See gehen oder zu einem See hinauffliegen, in dem noch nie einer drin war vorher. Das ist so die Vorgabe. Das heißt, mit dem Seenbesitzer klären wir vorab ab, da eh nicht wirklich noch nie wer drinnen war. Also ob das eh wirklich so ist, dass da noch nie wer drinnen war. Wenn dem so ist, dann schauen wir, dass wir sämtliche Genehmigungen kriegen. Taucherischer Natur, Umweltschutz, Naturschutz und ähnliches mehr.
Also es ist nicht so, dass man da einfach schnell
mal irgendwo... Nein, da kann man nicht einfach so nicht so hinfliegen, kann man nicht einfach in gewissen Gebieten bei uns. Das ist jetzt Nationalpark sowieso nicht, aber Naturschutzgebiete und ähnliches mehr. Auch da bedarf es entsprechender Genehmigungen. Die checken wir vorher und dann fahren wir rauf und entnehmen teilweise sogar Wasserproben. Und haben somit auch nicht die Traglast zu tragen, sondern fliegen rauf. Das wird mit einem Netz hingeflogen, relativ nahe zum See, und dann kann man schön tauchen. Und da haben wir da völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wieder zum Thema Sichtweite vorher.
Ja, weil du weißt das ja nicht, ob es
nein, wir wissen, passt oder nicht. Weil er da noch nie wer drinnen war. Und selbst von der Außenbeobachtung, wir gehen schon zu manchen Gewässern rauf und schauen das uns von vornherein ab, ob es klarer ist oder ob es drüber ist. Aber selbst da kann man sich gescheit verschätzen. Und wir haben auch bei den Helidiving-Gewässern, das waren jetzt doch mittlerweile schon 30, 35 unterschiedliche Seen, die wir da betaucht haben, die gesamte Bandbreite durch, von knapp 40 Meter Sicht bis hin zu erst im letzten Jahr Obstanzer See in Osttirol, geschätzte 2,5 Meter Sicht. Also da war alles dabei, die ganze Bandbreite.
Das ist irgendwie ein cooles Gefühl, wenn man weiß, in dem See war noch nie
ja, da drin, da, schon, oder? Da sind auch Leute dabei, also wir machen das auch gemeinsam mit Virodive, mit einem Tauchreiseveranstalter, um einfach die haftungsrechtliche Geschichte auch abgedeckt zu haben, Veranstalter haftungstechnisch abgedeckt zu haben. Und wir begleiten uns da immer wieder, Gerald und mich quasi begleiten so weitere 18 bis 20 Personen noch dazu. Wir dokumentieren dann das Gewässer zumeist noch, entnehmen Wasserproben, schicken die auch noch ein zum Limnologischen Institut nach Mondsee, um Wassertests zu machen.
Was für ein Institut?
Das Limnologische Limnologisch. Institut, das ist ein Wasser- und ein Fischbiologisches Institut. Okay. Das kümmert sich um Wassergüte, um Wasserqualität, checkt die Wasserqualität de facto ab. Also wir geben da Sedimente mit rein, welches Sediment in unterschiedlichen Tiefen oder Höhen oder solches. Wow. Das ist durchaus eine interessante Daten, mit denen dieses Institut dann arbeiten kann. Ja. Und die sind auch recht dankbar, dass wir das machen, weil wir verlangen ja nichts. Gegenteil, sie kriegen diese Daten gratis und wir sind eigentlich sehr, sehr dankbar dafür. Und der Seenbesitzer kriegt dann auch noch eine Dokumentation des Gewässers, also auch mit Tiefenlinien und so, und was so jetzt, wo wirklich es tief ist und wo er vermeintlich vorher gemeint hat, das tief ist, ist gar nicht tief. Also wir kommen da auf unterschiedlichste Dinge drauf. Da waren schon Seen dabei, wo es geheißen hat, der ist 35 Meter tief und der war genau 7 Meter tief. Und andere, die geheißen, wie eben der Weißen See im Sölktal, wo es geheißen hat, naja, viel mehr als 15 Meter wird er nicht haben. Und der hatte dann 44 Meter. Also das ist dann schon
unterschiedlich. Wie weit kann man runtertauchen?
Naja, wie kann man? Also da gibt es ja oder Weltrekorde und ähnliches mehr. Also das,
ich sage im Normalbetrieb.
Mit der Ausrüstung, die wir so beisammen haben, sprich mit Luft gefüllt, also sprich mit Pressluft getaucht, solltest du eigentlich, das ist so diese Sporttauchgrenze, 30 bis 40 Meter nicht überschreiten. Technisch möglich ist es aber, bis zu knappe 70 Meter zu gehen. Bei 72 ist aufgrund des Partialdrucks von Sauerstoff, der Sauerstoff dann schon ein bisschen giftig, unter Anführungszeichen, wollen wir es mal so kurz umschreiben. Da wird es ja dann, wird's halt dann wird aus dem O2 dann ein O3 quasi wieder oxidativ und macht deine Alveolen kaputt, also ist deine Luftbläschen in den Lungen. Muss aber, es gibt Leute, die mit Pressluft schon auf 100 Meter waren, also da, auch da gibt es unterschiedliche Staturen, die halt unterschiedliches aushalten. Aber ich sage mal, ja, fotografisch der wertvollste Bereich ist der Bereich zwischen 0 und 10 Metern.
Ja.
Also du kannst tief gehen, aber wenn es jetzt irgendwo nicht ein Wrack gibt oder nicht irgendwas Besonderes gibt, dann zahlt sich es eigentlich nicht aus.
Dann
also diese klassischen Steilwandtauchereien, wo es nur runter geht, wo es eigentlich außer Tief- und Tiefenmesser betrachtet nichts zum Anschauen gibt, verstehe ich gar nicht so, sondern bin eher da bin ich lieber in Fließgewässern unterwegs, bei 2 bis 3 Meter und da halt umso länger und mit Fischen umringt und tolle Landschaft und glasklares Wasser, Wasserfall und hast du nicht gesehen.
Ja, ist klar.
Viel schöner, keine Frage.
Und generell kann man sagen, Süßwasser, was ist das beste Süßwasser, Fließwasser oder Salzwasser?
Also wir sind im Salzkammergut wirklich gesegnet mit tollen Süßwasserbereichen. Das ist zum einen die Traun, das ist nach wie vor, da gibt es ja 2 Tauchschulen dort. Bramendorfer und der Harry, der mit seiner Tauchschule, Magic Dive als solches, also Tauchschule Atlantis und Magic Dive sind die 2 Tauchschulen. Die sitzen ja da bei Siebenbrunn, das ist bei Steirer Mühl, so ein kleines Kraftwerk.
Ja.
Das heißt, deswegen dort 7 Brunnen, weil es dort in der Traun regelrecht Quellen gibt und dort ist es wirklich glasklar in der Traun, um einiges kühler natürlich. Und dort ist es sensationell zum Tauchen, weil glasklar und da der obere Bereich, wo der Franz Bramendorfer seine Tauchschule hat, da kannst du durch Pumpenhäuschen die Treppelwege entlang, wo früher die Pferde noch die Salzschiffe gezogen haben als solches, die siehst du unter Wasser, diese Wege, weil die sind ja durch die Aufstauung, durchs Aufstauen sind die quasi überschwemmt worden. Und da siehst du die Mauern, die Gebäude als solches, da kannst du ein bisschen durchtauchen und das ist noch dazu versetzt mit Fisch, ganz lässig, ganz toll.
Wow.
Und in Ergänzung dazu sind so Gewässer wie Weißenbachtal, das mittlerweile jetzt nicht nur aufgrund unserer Veröffentlichungen da in unterschiedlichen Magazinen immer mehr frequentiert werden. Aber
ist, auch, so ist gesagt. Ist dort tief? Ich meine, ich kenne es irgendwie immer nur so, dass man
durchgeht. Maximal 5 Meter. maximal 5 Meter. Mhm. Es gibt Bereiche, diese Gumpen, diese ausgeschwenkten Kolke quasi, die sind dann tiefer, das sind so Pools, die sind dann tiefer. Und da gibt es, wie gesagt, mit Weißenbach oder mit dem einfließenden Giembach, das sind so Seitennamen von Weißenbach, den kann ich so ein bisschen nach hinten gehen, mit Giembach-Kaskaden, da fällt so ein Kaskaden runter. Mhm. Und in den Kaskaden sind wieder so Töpfe drinnen oder Kolke oder eben Gumpen, wo ich dann Fisch drinnen habe, relativ klares Wasser, einen kleinen Wasserfall rein.
Ist da gefährlich von Strömungen, dass die da irgendwo
also zur richtigen Zeit nicht. So? Nein, zur richtigen oder Zeit nicht, deswegen ist die Zeit so im Sommer eigentlich eh die beste Zeit dazu. Wenn es nicht gerade viel geregnet hat oder wenn nicht gerade Schmelzwasser runterläuft, dann ist es gut, dann soll man da reingehen. Es ist auch immer wichtig, dass man die Wettersituation beobachtet in Fließgewässern. Das ist immer wichtig. Es kann auch sein, dass ein Gewitter, das nicht gerade bei dir ist, sondern ein paar Kilometer weiter, aber im selben Tal da
Berg
ist.
Dann aber und
über den Berg, das Wasser kommt sehr schnell. Da kann sich der Wasserstand innerhalb kürzester Zeit vor 10 Minuten auf einen Meter erhöhen oder 1,5 Meter erhöhen. Hatten wir schon.
Was tut man
auf das sollte man nur rausgehen, so schnell wie möglich rausgehen.
Aber das deswegen ist
die Wetterbeobachtung ist eine ganz wichtige Geschichte. Also im Vorhinein Wetter anschauen und wenn man weiß, in dem Gebiet, wo man da jetzt tauchen möchte, in einem Fließgewässer gibt es Gewitter, die angesagt sind, würde ich eher die Hand davon lassen. Oder ich nehme einen Guide mit, einen örtlichen, der sich auskennt von einer Tauchschule, der sagt, ja, es geht.
Mhm. Aber nimmt man bei so einem Bauch, wo man hingeht, auch das komplette Equipment mit?
Nein, man muss nicht das große Equipment
mit. Mein Bauch jetzt halt einfach so,
mein ja. ist ein ich nehme es schon mit, weil ich bin so verrückt. Also ich möchte halt dann da schon die möglichst guten Bilder schießen und da braucht es einfach auch ein gewisses Equipment. Deswegen sage ich, ich gehe auch dann gern mal zweimal und dann habe ich es auch dabei und zahlt sich dann halt auch aus. Also du hast ja dann auch unten Teilbereiche, die du dann ausleuchten kannst, weil da reicht oft dann nicht mehr nur zwei Blitze, da gibt es dann auch noch vielleicht einen dritten oder einen vierten Blitz, der noch hingelegt wird. Wo dann so quasi ein bisschen
wie geht
Richtung.
Das dann, weil du
gibt Sensoren, es gibt da so, durchaus gibt es Sklavenblitzeinheiten drauf, die du unter Wasser montieren kannst, wo das Blitz, das,
also
das
über Licht,
Licht, über Licht im Endeffekt das eine Licht, so quasi das nächste Licht dann auslöst und du halt dann klasse, quasi ausgeleuchtete Bereiche hast, wo du fragst, wie gibt's denn das eigentlich? Nicht? Das oder teilweise ja ein Taucher selbst, ein Model montiert das Licht, das nach hinten blitzt und ähnliches mehr. Okay. Mit einem Sensor, der nach vorne geht, aber wo das Model eigentlich nach hinten blitzt dann. Cool. Also eine coole Geschichte, wo du so quasi das Licht aufs Model führst, aber es hinter dem Model dann in weiterer Folge auch noch ein Licht gibt. Ja. Und das gibt auch gewisse Tiefe und so mit der Ausleuchtung, die natürlich toll da ausschaut.
Also nicht nur...
Also das ist aber dann schon technisch aufwendig. Ja,
genau, da wird es dann auch kreativ.
So was macht man in Höhlen üblicherweise.
Genau, Höhlen haben wir noch gar nicht gesagt.
Nein. Höhlen. Haben wir noch gar nicht gesagt, ne?
Eigenes Thema, oder?
Ganz eigenes Thema. Warum? Ist ja wirklich noch was, wo man wirklich.
Das ist wahrscheinlich so, da sollte man sich rundherum einfach auskennen, oder?
Das ist wirklich gut, sich auszukennen und die Bereiche ganz konkret zu definieren. Höhlentauchen ist das schwierigste Tauchen, so wie Eistauchen eigentlich auch, aber es ist wirklich ein schwieriges Tauchen und ist nicht jedermanns Sache, da muss man wirklich ganz fit sein. Dann sind dann wirklich sehr oft geschlossene Höhlen, bei denen es kein Auftauchen gibt und kurz einmal Luft schnappen, sondern das ist zu. Und da muss es halt dann wirklich Taucher haben oder braucht es Taucher, die einfach da voll fit sind. Die keine Angst haben, nicht klaustrophob veranlagt sind und ähnliches mehr, sondern die mit einer Stunde lang ohne Auftauchen auch leben können als solches. Wir waren bei uns auch in Österreich in der einen oder anderen Höhle drinnen. Da gibt es halt nur so Bereiche oder Tauchzeiten, wo man dann reingehen kann, wo man weiß, es schüttet nicht oder es schüttet in dem Sinne, es gibt keine Schüttung im Sinne von Schmelzwasser oder ähnliches mehr, sondern es ist relativ ruhig. Oder in der Koppenbrüllerhöhle, in der ich schon öfter drinnen war zum Tauchen, es ist wirklich ein Bereich, wo du dann nur Zeitfenster hast, weil du dann unter Wasser schon merkst, dass immer mehr Wasser kommt als solches und ähnliches mehr. Ja. Und da drinnen dann eigene Strömungen passieren, also Da können wir dir aber, der Erich Bröll beispielsweise, mit dem er öfter unterwegs sein darf, hier und da mal, oder früher eigentlich öfter unterwegs war in den Höhlen, können ein eigenes Lied davon singen, was da so passieren kann. Deswegen, Höhle ist eigene Geschichte.
Aber von den fotografischen Ergebnissen wahrscheinlich genauso was Eigenes. Oder wahrscheinlich
genauso was Eigenes, so war durchwegs auch schwieriger und es gibt schöne, glasklare Höhlen, keine Frage. Sind aber auch ja die Ausnahme. Höhlen sind ganz, ganz toll, sensationell in Mexiko. Zenotentauchen ist dort, dort gibt es Höhlensysteme, die ja, glaube ich, 200, 300 Kilometer groß oder weit sind.
Nein.
Unglaubliche Dinge, Teile, glasklares Wasser, teilweise mit Totenköpfen und toten Tieren drinnen und Viecherl drinnen, die du noch nie gesehen hast. Ganz toll. Stalaktiten, Stalagmiten, alles Mögliche, also wirklich ganz, ganz toll. Und bei uns ist es halt schon so, oder bei uns in den Höhlen ist es halt Kaltwasser im klassischen Sinn, dunkel, finster. Bei den Zenoten hast du immer wieder so Einbruchshöhlen, wo dann quasi auch von außen Licht eindringt. Ja. Und du damit schon wieder sowas wie so ein Klingonenschwert, das du quasi da hineinleuchtet hast. Also das sind schon tolle Geschichten, keine Frage. Dort macht Höhlentauchen auch einen Spaß. Ja. Und dort war ja schon öfter, also dort war ich noch nicht öfter, aber ich war in der Dominikanischen beispielsweise schon öfters mal in Höhlen. Auch. Da gibt es ähnliche Höhlen, wo du Vermischungen von Salz und Süßwasser hast beispielsweise. Mhm. Wo du diese Thermoclients hast, also diese Trennlinie, die dann so verschwimmt, wo automatisch das Wasser so fimbrig. Wo du glaubst, du siehst gerade schlecht, das ist alles so verschwommen. Mhm. Das ist nichts anderes, als wenn das Süßwasser ins Salzwasser übergeht. Du kannst da mit der Kamera nicht scharf stellen, du glaubst, die Bilder sind unscharf. Faktum ist es nichts anderes, als diese Vermengung von Süß- und Salzwasser bedingt quasi eine Unschärfe. Wow. Ergibt sich dann wieder, wenn du nur im Salzwasser bist oder wenn du wieder rein im Süßwasser bist, ist es okay, aber genau in dieser Mittelschicht, so halber Meter vielleicht, ist das so in der Dicke, so quasi, wo sich das da vermengt. Da flimmert es regelrecht, es flimmert.
Wie man bei solchen Situationen irgendwie zweifelt man an sich selbst?
Wenn man das da schaut man zuerst einmal, weil ich habe da auch versucht, mit meinem Model entsprechende Bilder zu machen, um das ein bisschen einzufangen, den Bereich. Und das ist dann schwierig, weil du bist eigentlich sauer, du hast irgendwo so einen Bereich drin, der so unscharf ausschaut, aber das ist es halt genau das. Mhm. Das ist ja genau dieser Bereich, wo du sagst, warum ist denn die jetzt da unten bei den Beinen nicht gescheit scharf? Naja, weil es halt da diese Thermoclients gibt. Nicht?
Okay.
Sieht zwar ein Bild komisch aus, aber es ist eine ganz witzige Geschichte.
Cool. Wahnsinn.
Ja, da gibt es einiges. Also Tauchen bringt uns schon in Welten, die von uns normalerweise nicht erlebt werden. Und
haben wir da in gewisser Weise irgendwie als Fotograf, der jetzt auch in Gebieten unterwegs ist, wo nicht so viel Leute sind, so das ein Gefühl der Verantwortung, dass man manchmal überlegt, ich zeige doch jetzt kein Foto her von dem, damit das so bleibt, das ist.
Das gibt's ja, und da sind auch einige meiner Kollegen, Facebook-Freunde, soweit sie Freunde wirklich aus der Natur sind, wurscht, ich sage jetzt einfach nur so.
Facebook-Freunde.
Aber halt. Facebook-Freunde halt. Ja. Durchaus auch sauer, weil ich halt entweder Bilder so poste, dass man definitiv nicht weiß, wo es ist, oder keinen Namen bekannt gebe, und das ist eher mein Ding. Zeigt die Bilder gern her, ist keine Frage, aber ich sage halt dann auch, wenn ich weiß, es handelt sich um ein heikles Gewässer, ich sage halt dann auch nicht dazu, wo es war.
Okay.
Zumeist handelt es sich dann um Sondergenehmigungen, die ja eh nur erhalten habe, um einmal da reinzugehen. Und es gibt so die ersten Schüsse in meinem Leben, so bei ganz besonderen Plätzen, auch das erste Buckelwalbild, also das werde ich nie veröffentlichen. Das erste, das allererste, das ist in meinem Kopf drinnen, in meinem Herzen drinnen gewissermaßen, das Bild habe ich auch nicht gemacht, definitiv nicht gemacht, das habe ich da drinnen. Und auch das zweite, also quasi das erste, was ich wirklich geschossen habe, das würde ich nie veröffentlichen. Aber wenn es ein tolles Bild ist, weil das hat einfach so ein Ding, wo du sagst, das erste Bild in einer super Location, das bleibt mir.
Cool.
Das ist einfach, wenn es so tolle Plätze gibt, und da gibt es in Island auch so tolle Plätze, wo du sagst, wow. Von einer Geschichte habe ich noch gar nicht erzählt in Island, beispielsweise, da waren wir in einem, nennt sich Träne des Odin, findet man nirgendwo, kann ich ruhig sagen. Also als solches ein Kratersee, zu dem man durch Flüsse durch hingehen muss. Da muss man zuerst zweimal durch einen Fluss gehen. Ja. Da geht man so eineinhalb, zwei Kilometer mit dem Trockentauchanzug durch einen Fluss, bei dem du nicht weißt, wie tief er ist, aber einer von den Guides weiß das. Alleine würdest du dort sowieso nie hinfinden. Und dann kommst du noch irgendwann einmal nach einer Hatscherei von, wie gesagt, knapp einer guten Stunde oder solches, kommst dann da irgendwo an und hast vor dir einen Krater. Ja. Mhm. Und der Krater ist glasklar. Du siehst, hältst nur die Maske und den Kopf ins Wasser und schaust von der einen Seite bis auf die andere Seite runter und kannst in das Kraterloch richtig, das ist wirklich so eine Trichterform, tauchst dann runter und da hängen so ganz feine gelbe Algen runter und das wieder im blauen Wasser. Du musst dir das vorstellen, völlig surreal, völlig, wo du sagst, das ist ja nicht möglich, dass es sowas gibt, und solche Dinge sind dann auch so Eindrücke, nimmst mit, das erste Bild machst du nicht, und das Weitere machst du halt dann nur so, und das schreibst, du warst in Island, aber du sagst nicht, wo genau das ist. Weil das auch nicht im Sinn, das erfindest du, dass dort alle hingehen. Und vor allem ist es auch gefährlich, der Weg dorthin wäre zu gefährlich, um ihn vorab zu beschreiben, zu sagen, ja, geht's alle dorthin, wer weiß, wie viel die Flüsse überhaupt schaffen. Und du fährst gar nicht auf, wenn du dort vom Fluss bist. Wenn du weg bist, bist du weg. Daher gibt es schon so Plätze, wo man sagt, alles veröffentlichen, das muss nicht sein.
Ja. Definitiv. Also
oder wenn, dann wie? Gesehen. Ist ja. Die Frage wie.
Hm. Ja. Wow. Wenn man in solche Gebiete unterwegs ist oder in solche nicht so zugänglichen, also Tauchen an sich ist jetzt für viele Leute schon mal nicht so zugänglich, sieht man da die normale Welt auch irgendwie
ganz anders? Du siehst das ganz anders und ich habe es Gott sei Dank jetzt schon erfahren dürfen. Ich war, ich glaube, 10-mal auf den Malediven, ich war so im Indo, also sprich im indonesischen Raum, Philippinen, auch um die 10 bis 12 Mal, so in Summe, ich war in der Karibikseite, weiß ich wie oft, und meine letzten Geschichten gingen jetzt ganz stark in Süßgewässer, die man so quasi weltweit noch weniger kennt oder die noch weniger dargestellt worden sind, unter anderem Russland, Baikalsee und ähnliches Meer mit über 1000 Metern Tiefe und Braunbären direkt am Ufer des Sees, als solches, also sensationelle Geschichten. Mhm. Oder immer die Buckelwale, wie ich es vorher gesagt habe, oder Pottwale. Aber du kommst zurück, und jetzt schließe ich den Kreis wieder, genau. Du kommst dann wieder zurück nach Österreich und sagst, bei uns ist es schon verdammt schön. Also ja. Bei uns ist es wirklich toll, und da schätze ich eigentlich das, was wir zu Hause haben. Wir haben 4 Jahreszeiten, vielleicht oft sogar 5. wo wir drüber schimpfen. Aber definitiv 4 Jahreszeiten. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, auf den Malediven zu leben oder auf den Philippinen zu leben. Es gibt tolle Geschichten, aber ich möchte dort vielleicht maximal 6 Monate leben und dann wieder zurückkommen. Weil irgendwann mal geht es, ist ständig 30 Grad, feuchte Klima, auch irgendwann mal auf den Socken und sagst, das ist es ja nicht, wenn du weißt, es gibt einen Winter und es gibt einen Schnee und es gibt einen Firn und es gibt einen Pulverschnee und ähnliches mehr. Und es gibt auch taucherisch wesentlich mehr als nur Warmwassertauchen. Ja. Auch dort gibt es Süßwasserbereiche, da war ich sogar drinnen in manche. Wir sind halt ganz anders in der Struktur und in der Landschaft wie bei uns.
Mhm. Okay. Ist irgendwann einmal was passiert beim Tauchen, was du sagst, jetzt lass es oder hält es fast?
Naja, vielleicht ist das eh so dem einen oder anderen zumeist im Beginn seiner Taucherei passiert. Mhm. Also bei mir war es ziemlich bald einmal so, dass ich ganz am Anfang bei meiner Taucherei auf der berühmt-berüchtigten schwarzen Brücke, schwarzen Wand im Amatersee einen Vereiser gehabt habe auf 44 Meter. Vereiser heißt im Endeffekt, das Ventil vereist und gibt konstant voll die Luft ab, die du normalerweise mit einem Zug aus- und einatmest. Also sprich, es strömt de facto die gesamte Luft so der Reihe nach, innerhalb von 1,5 bis 2 Minuten.
Oha.
Ist die Flasche auf gut Deutsch leer. Und Gott sei Dank hat mir damals mein Tauchkollege, der Rudi, als solches, gemeinsam sind wir miteinander aufgetaucht. Da gibt es auch so geübte Szenarien, also, Wechselatmen nennt man das, wo man sich gegenseitig dann heraushilft. Und wir sind ganz ruhig miteinander auftaucht, innerhalb von dieser 1,5, 2 Minuten. Und oben, wie wir dann angekommen sind, oben angekommen, war die Flasche leer. Und das war so nebenbei der Geschichte, wo man sagt, ein bisschen technisch bedingt. Also es gab damals so, ich nenne die Firma jetzt nicht, aber es gab mal so Ventile mit Kugelkopf. Mhm. Auf- und Zudrehhebel. Mhm. Und wenn du einen Trockentauchanzug anhast und Trockentauchhandschuhe anhast, dann kannst du das kaum mehr bedienen, weil das so ein kleines Hebel ist, und der konnte meine Flasche nicht schließen. Hätte mit der meine Flasche schließen können, hätte ich einfach unter Wasser 2 Atemzüge von seiner Seite genommen, war überhaupt kein Problem gewesen, und hätte in weiterer Folge dann wieder aufgedreht und hätte dann wieder mit meiner Flasche weitertauchen können. Hätte man auch austauchen können, keine Frage. Aber wären wir halt auch dann rausgegangen, aber so mussten wir gewissermaßen, wenn wir dann nur noch seine Luft hatten, rauf.
Ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich eher klar, was wahrscheinlich wichtig ist, tauchen tut man immer zu zweit, oder?
Man sollte immer zu zweit tauchen.
Man sollte immer zu zweit tauchen,
aber Solo-Tauchen ist mittlerweile durchaus auch jetzt nicht gewünscht, das stimmt nicht, aber auch erlaubt. Mhm. Ich habe es noch so gelernt, und es hat bis vor, ich denke mal, bis 2010 auch so gegolten, dass man grundsätzlich im Buddy-System tauchen sollte, also zumindest mit einem zweiten dabei. Aber es gibt mittlerweile auch Tauchorganisationen, weltweite Organisationen, die das auch lehren, die das die Möglichkeit da einräumen, dass man auch alleine tauchen darf und alleine.
Und jetzt die Folgefrage, der zweite Tauchbuddy von dir, der wird ja dann auch fotografieren. Hat man da irgendwie so, wie soll ich sagen, an Ehrgeiz oder an was auch immer, dass man der die schönen Fotos wegfotografiert?
Nein. Also das sind unterschiedlichste Konstellationen. Ich habe zumeist einen Buddy dabei, das ist meine Lebensgefährtin, die hier und da ein bisschen filmt da.
Okay.
Also mit einer GoPro oder mit einer Panasonic unter Wasser solches auch filmt. Mhm. Wir ergänzen uns da wunderbar. Mhm. Ich muss auch sagen, da gibt es halt dann auch das eine oder andere Kommando oder im Vorhinein die Abstimmung im Wesentlichen, wo man sagt, in dem und dem Bereich braucht er die als Model mit Licht und so und so. Mhm. Ja. und dann wird gefilmt und fotografiert jeder für sich weiter. Ne? Mhm. Wenn das mit einem überhaupt mit einem Fotografen ist, der genauso aufgerödelt ist wie ich, mit Doppelblitzen und Spiegelreflex und hast du nicht, vielleicht noch eine Filmkamera drauf, dann wird schon ein bisschen komplexer. Dann wird schon, dann ist die Frage nicht ganz unberechtigt, nicht? Wer macht jetzt wirklich den Schuss und wer macht jetzt wirklich das Bild? Mit Freunden geht das sehr gut, mit dem Gerald beispielsweise stimmen wir uns da ab, da stellt sich einmal der so hin, dass einer ist das Model und dann fotografiert der andere und ist das Model. Also das, da gibt es dann die wechselweise quasi Platzierung beim jeweiligen Tauchplatz. Also das geht schon. Aber wir gehen nicht mit an jeden.
Okay, also ist okay.
Durchaus, es gibt auch heikle Situationen, an die ich mich auch schon gut erinnern kann noch. Ja. Mhm. Wo es wirklich unter Wasser fast zur Catcherei kommt.
Na.
Ja, völlig unnötig. Also wo man denkt, hallo, wo ich damals nur der Jüngere war und wo der ältere Mann, das ist jetzt sein Fisch, den er fotografiert. Und man denkt, hallo. Aber sowas gab es auch. Das können einige kaum, übrigens hat der Gerald bezeugen, das hat er selber gesehen. Oder den Fisch wollte er nämlich auch fotografieren und wir waren da so in der Schlange, der Rainer.
Aha.
Also ist sogar eher untypisch,
muss ich auch sagen. Also es ist nicht so wie jetzt.
Es gibt keine Schlägerei. Normal gibt es keine Schlägerei. Also normalerweise gibt es keine Schlägerei. Aber natürlich gibt es einen Geier aufs Kunstbild. Jeder will gute Bilder machen, ist keine Frage.
Mhm. Was machst du mit den guten Bildern nachher? Also ich meine, du wirst das ja nicht nur daheim aufhängen oder so.
Gott sei Dank kann ich auch mit Tauchmagazinen ganz gut. Mhm. Also ich arbeite da mit eigentlich fast allen deutschsprachigen Tauchmagazinen sehr gut zusammen. Vorrangig mit Unterwasser, aber auch mit Aquanaut oder Atlantis oder ähnlichem mehr. Also da gibt es einige, die im Markt einfach bekannt sind oder auch tauchen. Das nennt sich ein Magazin so. Aber auch international, Gott sei Dank. Also das geht auch weit über die Grenzen hinaus.
Okay.
Das ist ganz cool. Also da gibt es von Amerika bis Asien immer wieder so Redakteure oder einfach Magazine, die auch Interesse haben an gerade Süßwasserbildern oder ähnlichem mehr. Oder die Wale ziehen halt am meisten, aber vor allem auch unsere Süßwassergeschichten ziehen wirklich. Oder ein russisches Magazin, Invertum beispielsweise.
Ist das so der Hintergedanke, dass man quasi für die Ausländer, das ausländische Publikum, den österreichischen Markt irgendwie erschließt, oder?
Ja, es ist so, auch die Stories neu, sind ja die Bildwelten als solches, die wir dort dann integriert oder die wir quasi dorthin bringen, für die komplett Wahnsinn, so sauber und so schön. Mhm. Die Japaner oder die Asiaten können sich kaum vorstellen, dass man bei uns im Süßwasser, das man trinken kann, auch noch so tauchen kann. Ja, das ist wirklich gerade wenn ich auf den Philippinen oder in Indonesien bin und ich zeige denen Bilder von uns, sagen sie, und ich sage dann auch dazu, das ist Trinkwasser, ne? Wir tauchen quasi,
wir trinken
das Wasser, du kannst dort kein Wasser trinken von irgendeinem Fluss oder so, das geht dort gar nicht. Dann ist das natürlich schon was mit Effekt, nicht? Was du sagst, wow. Und das sind Bilder, die mögen sie natürlich.
Ja, das glaube ich. Und so überschätzt man es natürlich dann wieder um einiges mehr.
Ja, definitiv. Also das ist schon, hat schon seine Qualität. Mhm.
Wow. Was machst du für die, damit du besser wirst? Oder ist irgendwann, hat man so ein Niveau erreicht, wo man sagt, jetzt weiß ich, wie man taucht und wie man mit der Kamera umgeht? Und
Nein, es ist schon so, dass wir immer wieder an neuen Geschichten interessiert sind. Immer wieder mir Bilder oder gibt mir Seminare immer wieder mal, schaut mir irgendwann mal Vorträge an. Vor allem sind es auch Vorträge, wo ich sage, wie arbeitet der? Und ich organisiere auch gemeinsam mit dem Harald Slaschek, sagt er der was? Sagt er jetzt nichts oder schon?
Der sagt mir jetzt glaube ich nichts.
Okay. Wir organisieren selbst da sogenannte Underwater Photo Days am Attersee, wo wir uns selbst Referenten, Fotografen herholen. Mhm. Aus unterschiedlichen Ländern, die zu unterschiedlichen Themen bei uns dann auch fotografieren. Mhm. Und du kannst dort regelrecht dann die Fotografen buchen, wie bei Workshops halt so im Endeffekt. Mhm. Und gehst dann mit denen, das sind so 6-7 Leute, die mit einem Fotografen gemeinsam fotografieren gehen. Und da erzählt er jeder ein bisschen aus seiner Nähkiste und wie er das halt macht. Und gibt es dann auch Themen wie Halb-Halb-Fotografie, sprich Überwasser und Oberwasser.
Genau
und
so, wie das heißt, darum habe ich es sein lassen.
Split-Fotografie oder Halb-Halb-Fotografie als solches ist so ein Thema, aber
was muss man da machen? Weil das ist ja, ich stelle mir vor, das ist ja relativ zugänglich. Da muss man nicht unbedingt tauchen kennen. Da reicht wahrscheinlich ein Taucherbrühen und
es reicht ein Taucherbrühen.
Dichte Kamera.
Theoretisch, wenn du weißt, wo du dich hinstellst und einiges mehr. Ja, du brauchst da dann ein Model, das reinhupft. Ne? Das geht schon noch. Aber es ist, wie gesagt, es braucht eine wasserdichte Kamera, es braucht zwei Blitze dazu, idealerweise.
Ja, sonst ist es unten wahrscheinlich dunkel.
Sonst ist es unten dunkel, genau. Also fotografieren sollst du so, wie du da jetzt auf dem Bilder hast, im Wesentlichen, dass du einen blauen Himmel im Hintergrund hast, sollte möglichst viel Sonnenschein da sein, ja, der hinter dir ist, idealerweise, sodass du mit der Sonne fotografierst. Ja. Es reicht aber noch nicht aus, dass die Sonne dann unter Wasser alles ausleuchtet. Daher brauchst du dann wieder die zwei Blitze.
Ja.
Damit von vorn bis hinten alles scharf ist, solltest du in der Blende möglichst klein gehen. Also sprich Blende 22 oder so in die Richtung, wäre ideal. Ja. Mhm. Das heißt, unter Wasser muss ich dann aber extrem viel Licht reinbringen. Das heißt, unten meistens Volllast reinblitzen und die Blitze so steuern, dass ich wieder nicht die bösen Schwebeteilchen habe. Und trotzdem muss so gut wie möglich alles unter Wasser ausleuchten. Das ist so die Vorgabe. Mhm. Also rein theoretisch kann das ja jeder, das ist keine Frage. Es braucht trotzdem ein bisschen Übung.
Das hört sich fast danach an.
Aber es gibt natürlich Situationen, die, und das sieht man ja immer öfter, und es sind Fotografen natürlich jetzt nicht unbedingt Taucher, aber technisch versiert, die wissen ganz genau, was sie machen müssen, und du kannst mit dem bestehenden Licht, Sonnenlicht, schon sehr viel machen, dass dann auch optisch gut zur Geltung kommt. Man erkennt das aber als Taucher, erkennt ich dann schon, ob das jetzt ein Taucher fotografiert oder ob das ein guter Fotograf war, der einfach nur eine Kamera reingehalten hat. Mhm. Das erkennt man dann schon, ob der mit dem Originallicht gearbeitet hat und keins zugeführt hat oder ob das ein Taucherfotograf fotografiert hat.
Mhm. Inwieweit fotografiert man als Tauchender Tauchfotograf, was ist das Richtige? Tauchender Fotograf oder fotografierender Taucher?
Richtig.
Inwieweit fotografiert man da irgendwie quasi so Models mit Kleidern oder so? Oder nimmt man da jetzt auch eher nur...
Das war jetzt beispielsweise so ein Model-Thema, nannte sich Aquagrafie, wo die Models dann so Flossen drauf gekriegt haben oder ganze Kostüme auch gekriegt haben als solches. Und das dann im freien Süßwasser, im Gimbach beispielsweise, haben wir dort fotografiert drin. Also die Damen, die haben da zum einen sehr viel an Kälte aushalten müssen, aber auch sehr viel an Kleidung und Schminke als solches aushalten müssen. Also das ist durchaus ein Thema.
Ja.
Ja, so, wir nennen das Aquagrafie, das macht der Gerald Novak, einer dieser Fotografen beispielsweise, hat diesen Namen geprägt und das ist Modelfotografie im Süßwasserbereich auch mit Verwendung von Accessoires und ähnlichem mehr. Durchaus auch legitime und witzige, lustige Geschichte. Hat jetzt nichts mit im klassischen Sinn mit dem, was ich so in der Natur frei erlebt zu tun, sondern einfach ist im klassischen Sinn, sage ich mal schon, kreative Fotografieren unter Wasserbereich.
Ja, wahrscheinlich dann wieder mehr für Fotografen, die jetzt neue
Bilder entdecken. Das ist ja was, was uns so quasi hier und da mal zwickt, wo man sagt, sowas möchte man auch mal probieren, nicht? Weil das, die hunderttausendste Forelle
und so,
die ist eh cool, aber irgendwann mal möchte ich jetzt vielleicht wirklich ein Model fotografieren. Es gibt auch Aktfotografie unter Wasser, also ich sage, das ist ein Thema. Und was im Poolbereich sehr stark ist, und da gibt es doch einige Spezialisten, die einfach im Poolbereich regelliche Bildwelten aufbauen und somit so quasi, da gibt es einen Kollegen von mir, den Martin Eigner, der im Wesentlichen einen Innenraum vom Schloss Schönbrunn als solches auf Hintergrund gedruckt hat, die dann unter Wasser gesetzt hat und seine Frau oder seine Freundin ist dann so quasi durch den Raum durchgeschwommen als solches, Apnoe, also sprich ohne Flasche, in einem roten Kleidel oder so. Und das hat natürlich auch sehr cool ausgesehen, keine Frage. Aber das ist halt schon sehr stark im, sag ich mal, im gestalterischen Bereich. Da bin ich nicht mehr in normalen Bildwelten daheim, sondern da bin ich wirklich in gestalteten Bildwelten.
Ja, ja.
Aber schaut lässig aus. Voll. Gibt da jemanden, der schon unter Wasser Fußballer fotografiert hat, die so quasi vor einem Tor dann unter Wasser das Tor schießen. Also das schaut auch cool aus, ist eine lässige Dynamik drinnen. Das ist eine witzige Geschichte, kommt auch immer wieder gerne mal in einem Magazin, aber ist halt eine eigene Geschichte für sich.
Mhm. Wie viele Tauchgänge, Stunden, Tage hast du schon gemacht?
Bei mir sind es, bei mir ist es jetzt mittlerweile, und ich habe mir das auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal nicht mehr mitzähle. Ich schreibe mir nur noch die Tauchgänge auf, die halt in speziellen Gebieten sind, aber was so bei uns passiert, eigentlich gar nicht mehr, weil das halte ich mir sowieso fotografisch fest, was wirklich wichtig ist. Und um es auf eine Zahl zu bringen, es werden schon ein paar Tausend sein.
Tauchgänge,
ja. Okay. Und dann bist du im Normalfall Stunde drinnen. Und wenn es halt besonders warmes Gewässer ist, dann bist du halt auch oft einmal zwei Stunden drinnen.
Gibt es vom Körper irgendeine Grenze, wo man sagt, jetzt soll ich die wieder mal rausnehmen?
Zumeist die Kälte, selbst im Warmwasser, wenn du jetzt selbst im 29 Grad warmen Wasser. Der Körper hat normal um die 37, wird dir selbst den Philippinen oder Indonesien irgendwann einmal kalt.
Ja.
Trotz Neoprenanzug, es wird dir einfach kalt und irgendwann mal zwei Stunden magst du nicht mehr, weil es so kalt ist.
Okay.
Also der längste Tauchgang, den ich gemacht habe, der war eigentlich immer in einer Höhle oder in einer Teilhöhle oder solches. Das war in Bad Hevis in Ungarn. Da gibt es in einem Thermalsee eine glasklare Höhle. In der Höhle kommt heißes Wasser raus und ich spreche wirklich von heißem Wasser. Wir reden da von 41 Grad warmen, heißem Wasser.
Oh.
Da sättigst du Stickstoff weitaus mehr als mit normaler Pressluft und also als mit, bei normalen Temperaturen, bei 29 Grad, 30 Grad oder solches, bei 40 Grad sättigt der Körper viel mehr. Das heißt, du musst die Austauchphase extrem verlängern, damit der Stickstoff wieder rausgeht, den du quasi.
Wenn du sättigt hast, dass man das dann ein.
Stickstoff sättigt sich im Fettgewebe bei dir automatisch rund um die Nerven und ähnliches mehr. Da gibt es so Bereiche, an denen sich der Stickstoff sättigt und der braucht wieder seine Zeit, damit er dann ausgeatmet wird und rausgeatmet wird, über den Kreislauf quasi wieder hinaus befördert wird. Und da braucht es eine gewisse Drucksituation, dass das langsam wieder passiert. Würdest du zu schnell auftauchen, ist es die Coca-Cola-Flaschen, der Coca-Cola-Flaschen-Effekt, dass sie die quasi in die Haut dann integrieren und du hast dann so Bubbles und ähnliches mehr und hast dann so.
Ist es das, wenn man dann normal in die
Taucherkrankheit kommt? Genau, okay. Kesson-Krankheit, genau, Taucherkrankheit und ähnliches mehr. Aber um dabei Hebis anzusetzen, da war dann der Tauchgang in Summe 3 Stunden lang, weil du eine Austauchphase hattest von über 2,5 Stunden.
Oh.
Und das heißt, das, wo du wirklich fotografiert hast, da, es ging bis auf 50 Meter hinunter, 41 Grad heißes Wasser, wo du unter Wasser dann einen Anzug aufgemacht hast, weil.
Es schwitzt.
Es schwitzt. So quasi, sehr Blödsinn, ist eher als Wasser, ist eher als Gefühl, aber trotzdem hast du es aufgemacht, weil es schwitzt. Und dann tauchst du an einer Leiter, so quasi an einer Leiter, an einer Leitung, an der daneben auch eine Leiter ist, ab der dann ab 21 Meter du so Deko-Phasen hast, also Dekompressionszeiten angegeben, also sagst, da bleibst jetzt einmal 21 Minuten auf der Tiefe, dann auf 21 Meter, also 20 Minuten auf der Tiefe.
Tut man in der Zeit?
Auf 18, nix. Domino, was auch immer, Kreuzerl, irgendwas, nix. Also mittlerweile gibt es ja Möglichkeiten, du kannst ja mittlerweile sogar schon unter Wasser Domino spielen oder da unter Wasser Schach spielen oder ähnliches mehr, aber das konnte man damals noch nicht, wo ich das gemacht habe. Da hast du einfach, manche Leute schlafen da ein.
Was?
Schlafen da ein, du wächst dann dein Body auf und dann geht es wieder ein paar Meter höher und dann gibt es die nächste Phase und bis du dann irgendwann mal draußen bist.
Ist wichtig ist, du hast genug Luft dabei. Ja, aber ist es nicht gefährlich, dass man sich irgendwie verschluckt oder so?
Nein, gar nicht. Nein, das geht schon.
Ich meine, ich war erst einmal mit Taucherflasche, so irgendwo in Ägypten, aber mit einem Swimmingpool, so eine Testtauchrunde.
Ja,
da habe ich überhaupt keine Erfahrung, wie das geht. Aber das Mundstück, du atmest ja quasi normal, was ich jetzt so.
Ganz normal, ja, genau. Ganz normal. Das nimmst du in den Mund, das Mundstück als solches, das umschließt du dann mit den Lippen an. Und damit kannst du dann auch, wenn du das geübt hast, durchaus einschlafen. Es muss da nicht unbedingt automatisch Wasser eintreten, weil du hast ja das relativ umschlossen dann um den Mund rundherum. Und kannst du in aller Ruhe atmen.
Cool.
Ja, coole Geschichte, keine Frage.
Wow. Aber wenn du jetzt dann heimkommst von so einem Tauchtrip, wie schaut es dann mit der Nachbearbeitung aus? Was machst du mit deinen, wie viele Fotos hast du nach einer Stunde unter Wasser? Fangen wir mal so an. Ne?
Also in der digitalen Zeit hat es zu Beginn meistens in sehr vielen Bildern geändert nach so einem Tauchgang. Das waren bis zu 100, 120 Bilder pro Tauchgang, die ich da mitgenommen habe. Mehr war nicht.
Das habe ich mir eigentlich auch
von Anfang an irgendwie versucht anzugewöhnen. Und ich mache es auch jetzt so quasi in der alten Logik des Filmes, dass ich sage, nutze die Zeit bewusst fürs richtige Bild und nicht durchgehend draufknallen. Also für mich ist die Geschichte die, dass ich da versuche zu fokussieren. Denn ich habe gemerkt, sobald du automatisch sagst, na, das, das Bild nicht, dann hat das nächste. Du wirst automatisch ein bisschen schlampig, ist jetzt übertrieben, aber du verlierst den Fokus.
Genau,
Du verlierst den Fokus und ich versuche da sowas wie einen Film durchzufotografieren und da möglichst am Punkt zu sein. Und wenn es natürlich Situationen wie mit Wahlen gibt, wo halt die Möglichkeit hast, die sind so neu, dann machst du sicherlich mehr, sicher, keine Frage.
Drauf,
aber sag ich mal so, bei uns im Bereich, wo ich sage, es ist relativ planbar, bleibt es ja dabei. Also da schießt es halt mehr wie 50 Bilder pro Tauchgang, eher wirklich in die Richtung 40, immer 40. Das geht so meistens in die Richtung.
Und dann gleich direkt vor Ort sichern oder?
Den Stress gebe ich mir nicht mehr, so wie früher gemacht habe, das tue ich nicht mehr.
Und da haben dann Lightroom, Photoshop oder was?
Importieren. Ich bin nach wie vor ein Fan von Photoshop, also über die Bridge. Ich importiere es nach wie vor über die Bridge, nicht über Lightroom. Wenn ich unterwegs bin und das ist jetzt im Auftragswesen, dann mache ich alles mit Lightroom. Ganz einfach, weil mir Lightroom auf meinem mobilen Mac als solches dann auch zu viel Arbeitsspeicher frisst. So bin ich eher im Lightroom daheim, wenn ich beides drauf hätte. Und mache dann eigentlich aus dem Lightroom raus die entsprechenden Korrekturen, sprich also Weißabgleich, gegebenenfalls auch das eine oder andere Schwebeteilchen.
Ja.
Das geht über Lightroom ja auch als solches. das herauszunehmen und kann dann da die Bilder ausspielen, weil die Teilnehmer, die da mit mir mit gemeinsam unterwegs sind, kriegen ja dann auch von mir Bilder. Mhm. Die kriegen dann meistens um die 150 Bilder der gesamten Reise, mhm, Unterwasserfotos, die sie dann selber mit nach Hause mitnehmen können und selber verwenden können.
Falls jetzt nicht fotografieren.
Genau, das
muss
man
nicht sagen,
fotografieren, genau.
Das ist jetzt so,
das ist so quasi der
Rundum. Sind das Workshops oder sind das
Tauchreisen? Nein, das ist eine normale Tauchreise, und bei der man einfach da dabei ist und wenn man sagt, man möchte von einem Profi, und Anführungszeichen, von einem Fotopro, mhm, halt da Bilder mitkriegen, mhm, dann bin ich dafür da und die kriegen auch meine Bilder. Mhm. Zwar dann nicht in der höchsten Auflösung, aber immerhin in einer Auflösung,
so, dass ich
ein bisschen was machen kann, ja, ein bisschen was herzeigen kann.
Cool. Wenn jetzt Leute bei dir, mit dir mittauchen wollen, wo finden sie da Informationen?
Also zum einen gibt es unter Facebook-Seite, sprich facebook.com/Hals.Harald.
Genau, Hals.Harald.
Hals.Harald findet man ja eigentlich meine Kontakte, mhm, als solches auch. Sonst findet man es einfach unter Harald Hals Suche Oberösterreich.at. Da bin ich zurzeit angestellt, also da, mhm, ist de facto meine Arbeitsstelle. Und dort findet man im Endeffekt in weiterer Folge weitere Informationen über mich. Mhm. Ja. Cool. Möchtest du Telefonnummer auch noch wissen?
Nein,
das
vertrauen wir mal, dass die Leute das
da im Internet. Einfach da, genau, eine Personal Message schicken, mhm, und es passiert immer wieder, dass man sagt, wo ist denn das? Mhm. Wie gesagt, wenn es ein leicht und nicht allzu schwierig erreichbarer Tauchplatz und kein Geheimplatz ist, also ich bin ja immer wieder, mhm, gern bereit, Tipps zu geben, wo man, mhm, denn da jetzt
reingeht. Wie oft machst du Tauchreisen? Oder bietest du das, naja, an? Wie oft im Jahr, wenn man das so sagen kann?
Ich bin selbst so ein bis dreimal pro Jahr, mhm, mit unterwegs. Je nachdem, wie oft es irgendwie...
Und Hubschrauber?
Hubschrauber zweimal pro Jahr.
Zweimal pro Jahr.
Brav. Das ist immer ein Wochenende. Das ist immer das letzte Juni-Wochenende. Juni, Juno, für unsere deutschen Gäste. Mhm. Und das letzte August-Wochenende. Mhm. Wo das dann so quasi... Das ist wirklich immer dasselbe Wochenende. Also immer derselbe Zeitraum. Immer das letzte, mhm, Wochenende im August oder das letzte Wochenende im Juni. Wo es dann genau hingeht, das ist ja bis zum Schluss hin unbekannt.
Wirklich?
Ja, die Leute, die da mitfahren, wissen nicht, wie der See heißt, wo es genau hingeht.
Sie, nein,
wissen nur, sie kennen das Hotel, die Hoteladresse, wir treffen uns dann dort, aber es kann durchaus bedeuten, dass wir vom Hotel aus dann nochmal eine Stunde mit dem Auto wohin fahren und dann noch in die Berge hochfahren und dann noch eben noch mit Hubschrauber weiterfliegen. Das ist deswegen, wir hatten am Anfang immer wieder so Leute dabei, die unbedingt alles ganz genau schon recherchiert haben, die schon genau wussten, wo wir hin, mhm, fliegen werden und wollten dann eigentlich auch uns die Freude nehmen und sagen, so in die Richtung, ich gehe da schon mal vorher rein. Ne? Es war dann eh nie davor, sie wussten es eh nie wirklich, ja, genau, wo es genau hinging. Aber es war immer so das Ding, das bleibt so in Zukunft, wir wollten dort tauchen, wo noch nie wer drinnen war. Mhm. Und dabei bleibt es auch. Daher, cool, ist das Gewässer bis zum Briefing, da gibt es am Freitag am Abend dann immer ein Briefing, wo es am nächsten Tag am Samstag in der Früh hingeht. Mhm. Und wie das mit den Hubschraubern und so weiter ist und wie es mit dem Fliegen ist, auf was man da achten muss, da gibt es einen eigenen Film dazu, einen eigenen Briefingsgeschichte, mhm, dazu, und da freuen sich dann alle Teilnehmer schon drauf, wenn sie wissen, wo es hingeht.
Kennt man da mitfahren, wenn man jetzt nicht tauchen kann?
Ja, wir haben dann immer wieder, die zahlen halt genau das gleiche, mhm, wie alle anderen, kostet 484 Euro.
Nur?
Ja, das ganze Wochenende mit Halbpension, mit Hüttenjause, mit Hubschraubertransfer rauf und runter.
Wo kann ich unterschreiben?
Ja, ich habe im Juni 2018 ist noch ein Platz frei. Also das nächste Jahr ist komplett ausgebucht und im Juni 2018 ist wieder was frei. Also die Geschichten sind sehr gut gebucht.
Ja, verständlich.
Ja, Juni 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe gerade erst heute eine Anfrage gehabt, mhm, 29. Juni bis 1. Juli ist der Termin, da ging es dann wieder irgendwo in Österreich in die Alpenseen zum Helidiving. Wow.
Cool. Ja. Ja, das muss ich mir jetzt wirklich anschauen.
Schaust du das mal an. Schickst mir eine Mail.
Ja.
Ich reserviere gerne.
Cool. Na, passt. Ich glaube, wir haben alles durch. Muss man noch irgendwas sagen?
Nein, ich sage jetzt nur, liebe Leute, nehmt euch mal Zeit für ein heimisches Gewässer, für Tauchen, mhm, oder auch Schnorcheln in Österreichs oder Oberösterreichs Gewässern. Es ist wirklich wert, mal, wenn man selbst keinen eigenen Anzug hat, den mal auszuborgen bei irgendeiner Tauchschule. Mhm. Irgendwo am Attersee in der Gegend oder am Traunfall und einfach das mal zu erleben. Es ist eine eigene Welt, die es wirklich wert ist, erlebt zu werden und mal betrachtet zu werden. Und ich bin davon überzeugt, dass man ganz, ganz selten ohne Lächeln rauskommt. Ich bin davon überzeugt, dass 99% der Leute, die das machen, mit einem echten Smile, mit Winkeln nach oben, Augen oder mit den Mundwinkeln, genau, nach oben rauskommen werden. Weil es einfach, das vermutet keiner. Es ist einfach wirklich toll.
Cool.
In diesem Sinne, gut Luft.
Gut Luft.
Gut Luft, sagt man den, unter den Tauchern.
Licht oder so.
Genau, da sagt man gut Luft. Aha. Bei den Fotografen dann Licht auch noch, wäre ja, schlecht.
Gut, also Luft, gut Luft. Licht.
Gut Luft. Bei uns entweder in den heimischen Gewässern oder sonst irgendwo weltweit, bei Pokelwalen oder im Baikalsee, ganz egal.
Cool. Jetzt müssen wir gleich aufhören, jetzt träumen alle,
ja.
Haben das im Kopf. Passt, dann sage ich in dem Fall danke für die Zeit nochmal.
Ich sage danke, Martin, für die Einladung.
Und falls Fragen sind vom zuhörenden Publikum, die jetzt eh alle irgendwo im Gedanken irgendwo bei Buckelwahlen wahrscheinlich sind, einfach in die Kommentare posten. Gut, also in dem Sinne, gut Luft von mir fürs nächste Mal.